Ja, bevor wir heute die Person und das Wirken vom Johannes Calvin in Betracht nehmen, möchte ich dieses Thema über das ganze Leben von ihm, über sein Wirken stellen. Und in der Beschäftigung mit ihm ist mir das aufgegangen, immer mehr und mehr. Wir werden der Person und seinem Wirken nicht gerecht, wenn wir das nicht unter diesem Aspekt sehen. Dann können wir ihn besser verstehen. Er selber schreibt und stellt die Frage im Genfer, also das Thema Soli Deo Gloria, Gott allein sei die Ehre. Das war sein Leitmotiv. Vielleicht nicht immer ausgesprochen, aber er bewegte es in seinem Herzen sehr stark. Im Genfer Katechismus stellt er die Frage, in welcher Weise wird Gott denn recht geehrt? Und der gibt die Antwort, wenn wir all unser Vertrauen auf ihn setzen, wenn wir uns bemühen, ihm mit unserem ganzen Leben zu dienen, indem wir seinen Willen gehorchen, wenn wir ihn in alle Nöten anrufen und unser Heil und was wir sonst uns an Gutem nur wünschen können, bei ihm suchen und endlich, indem wir mit Herz und Mund ihn als alleinigen Urheber alles Guten anerkennen. Es ist ein Satz, über den man wirklich lange nachdenken kann. Auf den kommen wir nochmal zum Schluss zurück, wenn wir es zeitlich schaffen. Ansonsten wollte ich das schon am Anfang gleich vorausstellen. Johannes Calvin, tritt in die Öffentlichkeit lange nach Wittenberg oder Züricher Reformation. Und es muss einen großen oder besonderen Grund haben, dass wir ihn neben Martin Luther und Ulrich Zwingli auch noch daneben stellen. Calvin hat durch seine theologische Schriften, durch seine kirchenpolitische Tätigkeit sehr, sehr großen Einfluss ausgeübt, welcher dem Einfluss von Martin Luther nicht nachsteht. Das weiß man nur oft nicht. Durch ihn wurde Genf in einer ähnlicher Weise wie Wittenberg durch Luther zu einem Zentrum der Reformation. So viel zu Beginn. Und jetzt schauen wir uns seinen Werdegang. Johannes Calvin wurde am 10. Juli 1509 im nordfranzösischen Noyon geboren, circa 60, 80 Kilometer von Paris. Sein Vater, Gérard Corveux, stammte aus sehr bescheidenen Verhältnissen und er war sehr fleißig und arbeitete sich hoch und dann arbeitete er später als Steuerverwalter und sogar als Kirchenanwalt des Domkapitels. Calvins Mutter, Jeanne Lefroy, hatte einen sehr frommen Sinn und sie hat wahrscheinlich auch so diesen Glauben und die Frömmigkeit in die Wiege gelegt. Aber sie starb sehr früh, im Alter, wo Calvin 5 oder 6 Jahre alt war. Die Eltern hatten 4 Söhne und 2 Töchter insgesamt. Calvin war von Natur aus eher schüchterner und zurückhaltender Mensch und seine Gesundheit war nicht immer stabil. Doch was sein Vater erkannte, war seine Brillanz, seine intellektuelle Begabung, Scharfsinnigkeit, Konzentration und das hat er früh erkannt und förderte ihn. So ist er später nach Paris gegangen und da absolvierte er mal das Grundstudium der freien Künste. Es sind philosophische Fächer, die jedem Studium zugrunde liegen oder lagen. Danach sollen das Studium der Theologie folgen. Aber der Vater von Calvin hielt die Rechtswissenschaft aussichtsvoller oder aussichtsreicher. Und er schickte dann seinen Sohn eben, dass er Rechtswissenschaft studiert. Und im Nachhinein, als sein Vater starb, ging Calvin doch nach Paris und er wollte nochmal die Theologie studieren und sich den humanistischen Studien widmen. Und er beschreibt es selber und reflektiert aus späterer Zeit und sagt, so sehr ich den Willen meines Vaters gehorsam war und versuchte mich treu dem Studium der Rechte zu widmen, so hat doch Gott schließlich durch den verborgenen Zügel seiner Vorsehung meinen Weg in eine andere Richtung gelenkt. So deutet er diesen Weg im Nachhinein. Über seine Bekehrung ist nicht viel bekannt. Er hat schon früh Zweifel, ob er mit seinem altgebrachten Glauben vor Gott bestehen könnte. Aber es war jetzt nicht der strafende Gott wie bei Luther, sondern es war der Gottesdienst an sich und auch die Kirche, wie sie allgemein aussah zu der Zeit, was ihn sehr störte. Und es waren natürlich mehrere Personen, die Johannes Calvin beeinflusst haben, evangelisch zu werden, den Glauben sozusagen zu reformieren, zu erneuern. Vor allem die Studien der Heiligen Schrift, eben dieses Losung des Humanismus zurück zu der Quelle. Und er war ja ein sehr intellektueller Geist und er hat es auch wirklich gemacht. Und irgendwann später haben wir auch ein Zitat von ihm, wo er sagt, zuerst war ich dem Aberglauben des Papsttums so hartnäckig erlegen, dass es nicht leicht war, mich aus diesem tiefen Sumpf herauszuziehen. Darum hat Gott mein junges, aber schon verstocktes Herz durch eine unerwartete Bekehrung gefügig und gelehrig gemacht. Das schreibt er im Vorwort zu den Psalmen. Das war im Jahre 1533 und damals war Calvin 24 Jahre alt. Ein junger Mann, aber sehr wissbegierig und sehr fest. Er wusste, was er wollte. Nachdem er einmal die Richtigkeit des neuen Glaubens und die ihm von Gott gestellte Aufgaben erkannt hatte, warf er sich mit seiner ganzen Kraft seines leidenschaftlichen Herzens und mit dieser Stetigkeit seines entschlossenen Willens auf die Aufgaben, die vor ihm lagen. Und so ist Calvin unterwegs, bei den heimlichen Versammlungen, bei den Gläubigen, in den Sälen der Hochschulen und auf der Kanzel. Und überall erzählt er und gewinnt Nachfolger für das Evangelium von Jesus. Calvin selbst geriet erstmals in Gefahr, als er 1533 in Paris die Semestereröffnungsrede des Universitätsrektors Nicolas Cope mitverfasste. Wegen der darin erkennbaren Sympathie mit den Evangelischen oder mit der Reformation wurde Cope angeklagt und musste fliehen. Und genauso auch Calvin, er musste Paris vorerst verlassen. Denn in Frankreich unter König Franz I. wurden die evangelischen Christen blutig verfolgt. Und wie es so ist, der Mensch denkt und Gott lenkt, so kommt der Johannes Calvin aus Frankreich nach Basel und da widmet er sich zuerst mal dem Studium und in dieser Zeit entsteht auch eine Verteidigung des evangelischen Glaubens. Das lag ihm sehr auf dem Herzen, denn er wollte dem König, das war wirklich sein ehrliches Motiv, einen Grund hingeben, damit er weiß, dass die französischen Protestanten nichts Böses im Schild haben, ja, sondern lediglich nur von Herzen Gott nachfolgen wollen und ihm glauben. Und da verfasst er, in diesen Jahren entsteht ein ganz starkes Buch, zu diesem Zweck schreibt er ein Buch, Institutio Christiane Religionis, Unterricht in der christlichen Religion. Und wer da denkt, das ist so ein kleines Büchlein, ich habe mal so ein Buch mitgebracht, in der Bibliothek vom Pfarrer Schahn zu finden. So ein Schinken, schreibt der Kerle. Und er schreibt es ohne Computer und er schreibt es ohne irgendwelche Hilfsmittel und Diktiergeräte. Und es sind über 1000 Seiten. Über 1000 Seiten. Dieses Buch wird zu christlichem Lehrbuch, zu christlichen Dogmatik seiner Zeit, die sehr, sehr anerkannt ist. Und wir sehen, es wird ja in sehr viele Sprachen übersetzt. Es wird auch in vielen, vielen Ausgaben weitergegeben. Also, ich möchte es nicht hinstellen, weil wenn es da hinfällt, dann lebt jemand nicht mehr. dieses Buch, das ist so gewaltig, was er da geschrieben hat. Das hat ihn natürlich dann auch sehr berühmt gemacht seiner Zeit, über die Grenze von Genf und Basel und Frankreich. Und das haben sehr viele Leute damals gelesen. Es wurde übersetzt in französische, italienische, niederländische, englische, deutsche und spanische Sprachen. Und natürlich wurde er dann sehr bekannt dadurch. Nun, ein paar Jahre später oder zwei Jahre später war der Plan von Calvin, nach Straßburg wieder zu reisen, um dort sein geliebtes Jurastudium sich fortzusetzen. Dabei wurde er gezwungen, einen Umweg über Genf zu nehmen, wo er nur eine Nacht eigentlich verbringen wollte. Die Stadt Genf, die hatte sich der Reformation angeschlossen. Nun, was wurde da gemacht? Die haben die Messe, so wie sie damals gefeiert haben, die römische Messe, haben sie abgeschafft. Sie haben die Altäre, Bilder, Kreuze, Kerzen aus der Kirche entfernt. Und damit glaubte man, genug gemacht zu haben. Und in der Zeit ist da der Prediger Wilhelm Farel tätig. Und er müht sich vergeblich um innere Wandlung der Menschen. Und er bringt es so auf den Punkt. Die Menschen da, sie hassten die Priester und aßen an den Fasttagen Fleisch. Darin bestand das evangelische Leben seiner Mitbürger. Und natürlich, das war ein bisschen wenig und auch nicht der Gedanke der Reformation. Auf jeden Fall, in Genf erfuhr der Farel, dass der Calvin gerade übernachtet oder ist. Und sofort ist er dahin gegangen und bat ihn, ihn zu unterstützen. Er hat ihn versucht zu überreden, dass Calvin da bliebe und ihn bei seiner Arbeit unterstützt. Aber der Calvin hat sich mit aller Kraft und allen Argumenten dagegen gesetzt. Er sei zu jung, zu unerfahren, weil er ist eigentlich nicht der Mann der Öffentlichkeit gewesen. Er wollte lieber im Hintergrund mit Studieren und mit Schreiben die Zeit erfüllen. Das war eher sein Schwerpunkt. Doch so lesen wir in Geschichtsbüchern, beschwor ihn Farel und drohte: Gott wird dir deine Ruhe und deine Studien verfluchen, wenn du dich seinem Werk versagst und dich mehr suchst als ihn. Gott allein die Ehre. Vielleicht würde er auch ablehnen, aber Gott allein die Ehre, das Wort hat ihn erreicht und er konnte nicht anders als widerstrebend Ja zu sagen. Wenn es Gottes Weg ist, dann will er diesen Weg gehen. Und jetzt ist er in Genf. Von Genf aus wurde er zum geistigen Führer der neuen reformierten Kirche. Seine zähe Willenskraft, seine Schärfe und Klarheit seines Verstandes, seine unermüdliche Geduld und dazu große juristisches Wissen. All diese Begabung, all dieses Paket stellt er in den Dienst seines Gottes und in den Dienst der Sache Reformation der Kirche in Genf und Festigung des Glaubens bei den Menschen. Man hat ihn gefragt, warum, oder man hat sich gefragt, warum er so ernst auf allen Bildern abgebildet ist. Nun, er persönlich hatte sehr hohe ethische Maßstäbe. Er lebte sehr sittlich und erwartete es auch von anderen Christen, dass sie es tun. Dazu die schweren Kämpfe in Genf, persönliche Anfeindungen und das schwere Schicksal seiner Glaubensgenossen und Landsleuten in Frankreich machten aus ihm einen sehr ernsten Mann. Und er hat oft gesagt, oder in einem Brief lesen wir Folgendes: Wie sollte ich fröhlich sein und der schönen Gaben des Lebens mich freuen, wenn alle Tage einer meiner Freunde in den Flammen stirbt? Ich kann ihre Kümmernisse nicht vergessen und mein Mund kann nicht lachen. Das hat ihn sehr geprägt zu damaliger Zeit und so war er und so arbeitet er. Was macht Calvin in Genf? Calvin hält tägliche Vorlesungen über Paulusbriefe. Er übersetzt sein Werk Institutio, damit jeder es lesen und verstehen kann in der Sprache. Bald predigt er in Münster und er leitet noch zusätzlich ein Pfarramt. Also ein Mann, der seine ganze Gesundheit, Kraft und seine Persönlichkeit als Opfer Gott zur Verfügung stellt. Weil sonst kann man nicht erklären seinen Einsatz. Es ist gewaltig. In 15 Jahren hält er über 2300 Predigten. Aber daneben schreibt er auch Glaubensbekenntnisse, viele Briefe. Er korrespondiert mit sehr hohen Persönlichkeiten in ganz Europa. Die Briefe müssen ja vorgedacht, durchgedacht werden, geschrieben. Und das alles in dieser Zeit. Was ihn auch auszeichnet, da erstellt er auch ein Glaubensbekenntnis, wo er ordnet und regelt, wie man zum Beispiel das Abendmahl würdig feiert. Über den Kirchenausschluss, wann sollte man überhaupt jemanden ausschließen? Über den Psalmgesang, er war sehr angetan von Psalmen. Über den Jugendunterricht, über die Ehezucht. Und das Anliegen von Calvin und dem Prediger Farel waren, die Ordnung und den Glauben im Denken, im Bewusstsein der Menschen zu festigen. Das war die Motivation. Die Pläne von Calvin und Farel gehen dem politischen Rat zu weit. Und als Farel und Calvin sich weigern, Abendmahl zu geben in einer Gemeinde, wo Streit und Zank herrscht und wo überhaupt keine richtige Einstellung zu dem Abendmahl da ist, und sie weigern sich, da entlässt der Rat sie und die müssen innerhalb 3 Tagen Genf verlassen. Das ist der erste Aufenthalt des Calvins und danach geht er nach Straßburg. In Straßburg trifft er den Martin Bucer, den oberdeutschen Reformator, kann man sagen. Und der lernt viel von ihm, er reist auch mit ihm und er übernimmt da auch die Leitung einer Gemeinde. Zugleich wird Calvin auch Professor an der Hochschule für biblische Theologie und in der Zeit lernt er Philipp Melanchthon kennen. Und der Philipp Melanchthon, diese Freundschaft dauert bis, also lange Zeit, ich weiß jetzt nicht, bis zum Ende des Lebens. Ich habe es nicht weiter recherchieren können, aber auf jeden Fall, es gibt viele Briefe, die das bezeugen. Persönlich erlebt Calvin auch was Schönes in Straßburg. Er lernt kennen eine junge Witwe, Idelette de Bourg. Idelette brachte 2 Kinder mit in die Ehe. Und das einzige gemeinsame Kind lebt leider nur wenige Wochen und stirbt danach. 1541 wird er erneut von den Stadträten von Genf verlangt, dass er kommt. Viele Bürger haben gebeten. Calvin wollte überhaupt eigentlich nicht. Aber da war so viel Uneinigkeit und Verwirrung in Genf, dass die Bürger sich wieder erinnert haben und gesagt haben, wir wollen doch den Mann wieder haben. Calvin persönlich schreibt in einem Brief, nach Genf soll ich gehen? Warum nicht lieber gerade ans Kreuz? Besser wäre es einmal zu sterben, als auf eine Folter immer wieder gequält zu werden, schreibt er einem Freund, der ihn ermutigt, eben dahin zu gehen. Aber daraus wird deutlich, wie schwer und umkämpft sein Stand und seine Situation in Genf war. Nun, erst als Calvin sah, dass die Genfer seiner Forderung nachgeben, eben Kirchenordnung und Kirchenzucht zustimmendem, entschloss er sich dahin zu gehen. Er wollte Gott gehorsam sein. Soli Deo Gloria. Er wollte Gott dienen mit ganzem Leben, mit ganzer Gesundheit, mit seinem Sein. Und deshalb, wenn Gott ihn ruft durch die Menschen, dann gilt es, dahin zu gehen. Das beeindruckt immer wieder die Leute, diese Disziplin und Geradlinigkeit in seinem Leben. Er verändert einige Dinge, er macht einen schlichten evangelischen reformierten Gottesdienst, wo die Predigt des Mittelpunkt ist und die Heilige Schrift des Mittelpunkt sozusagen des Geschehens bildet. Calvin führt Ämter nach dem Vorbild des Neuen Testamentes ein. Lehrer, Pastor, Presbyter, das Ältestenamt und das Amt des Diakons. Nun, die Lehrer haben die Aufgabe, die Richtigkeit der kirchlichen Verkündigung nachzuprüfen. Die Lehrer haben auch die Aufgabe, Ausbildung junger Männer zu Pastoren zu fördern. Die Pastoren haben die Aufgabe zu predigen und Aufgabe der Seelsorge und natürlich die Gemeinde zu leiten, aber nicht alleine, sondern mit den Ältesten, mit den Presbytern. Und die Älteste leiten die Gemeinde mit. Sie ermahnen und ermutigen, praktizieren Kirchenzucht der Gemeindeglieder. Und die Diakone sorgen sich um die Arme und Kranken in der Gemeinde. Diese vier Ämter, das war etwas, das war ein Novum, das war gigantisch zu der Zeit. Das können wir gar nicht ereilen, was es da gewirkt hat und auch für viele andere Kirchen, die das übernommen haben für sich. Ein Wort zur Kirchenzucht klingt in unseren Ohren sehr, sehr böse. Kirchenzucht richtete sich gegen Nachlässigkeit im Gottesdienst. Ja, wenn man auf gut Jugenddeutsch keinen Bock mehr hat, im Gottesdienst zu gehen. Also gegen Nachlässigkeit, gegen Laxheit in der Teilnahme am Heiligen Abendmahl, wenn man einfach sich innerlich nicht dafür vorbereitet. Gegen Ungehorsam, Maßlosigkeit und Überschuldungen, gegen Ehebruch und Unzucht. Es gibt viele Geschichten, man könnte echt vieles erzählen, aber die Zeit ist einfach nicht da. Die Kirchenzucht, die Ermahnung, sie soll den Gläubigen in der Hingabe an Gott stärken. Sie soll ihnen helfen, den eigenen Charakter und Persönlichkeit zu arbeiten. Die Kirchenzucht soll dazu sein, wie ein Trainer in einer Mannschaft die Mannschaft motiviert, fördert und leitet, damit sie gute Ergebnisse erzielen. Das soll dabei rauskommen, dass dabei auch Fehler passiert sind, dass dabei auch Grausamkeiten passiert sind. Das ist auch mit dabei, weil er ist ja nicht alleine, sondern da, wo Menschen sind, da menschelt es und da geschehen Dinge. Aber im Grunde genommen hat er sich wirklich auf die Bibel gestellt, eben auch bei dieser Kirchenzucht. Ne? Ein Wort über Verständnis seiner Prädestinationslehre, Erwählungslehre. Nun, die Prädestinationslehre ist Calvins Antwort auf Luthers Frage, wie der Mensch vor Gott gerecht wird. Und zusammen mit Luther stellt Calvin fest, dass das Heil eines Menschen allein in Gottes Gnade stehe und der Mensch selbst dazu nichts beitragen könne. Und damit war er im Prinzip auf derselben Linie wie Luther. Gott habe einige vor aller Zeit zum Heil erwählt und auch die schlimmste Verfolgung können die Erwählung nicht wegdenken oder wegmachen. Diese Lehre hat vielen Gläubigen gerade in der Not Trost geschenkt und gestärkt. Das Problem bei ihm war, man spricht von der doppelten Prädestinationslehre, er stieß auf Kritik und Schwierigkeiten, als er gesagt hat, dass Gott auch die Menschen zur ewigen Verdammnis erwählt. Und es war sein konsequentes Nachdenken, weil Gottes Verständnis war souverän. Gott tut, was er will und er ist keiner Erklärung und Absicht den Menschen schuldig. Und deshalb war das nur logisch für sein Verständnis. Obwohl da hat er auch sehr viel Kritik bekommen von anderen Theologen seiner Zeit und das war dann problematisch. Noch ein Punkt, wo in der Geschichte oft ausgeschlachtet wird, das ist Prozess gegen Servier. Ein spanischer Arzt, Michael Servier, hatte zwei Bücher geschrieben gegen die Trinitätslehre. Und er hat rumgepöbelt wirklich und viel, also auch nicht Sachliches, sondern sehr Polemisches gegen den Glauben und Gott geschrieben. Und das in damaliger Zeit. Und da hat natürlich der Genfer Stadtrat den Calvin um eine Art Einschätzung gebeten, um Gutachten. Und Calvin hat schon früher mit diesem Servier viel Kontakt, Briefkontakt gehabt. Und dann hat er letztlich gesagt, dass man kann mit ihm nicht sprechen, man kann mit ihm nicht verhandeln. Er bleibt fest in seinem Ding. Und das ist sozusagen, dafür ist ein Todesurteil, gerechtes Urteil. Calvin setzte sich für eine milde Art ein, der Todesart, und er hat wirklich gebeten, dass man dem Mann noch irgendwie gnädiges Ende zutun kann, aber diese Tat wird in vielen, vielen Büchern ausgeschlachtet und nur zulasten von Calvins Entscheidung gelegt. Das ist eigentlich nur teils, ja, weil er eben auch gefragt wurde in seiner Einschätzung, ob er Recht hat oder nicht Recht hatte, dieser spanische Arzt mit seinen Auslegungen. Nun ja, aber das bleibt auch ein Kapitel des Zweifels in seinem Leben. Durch Ja, Calvin, er begründet eine Genfer Akademie, wo viele Leute zur Ausbildung da waren, wo viele junge Männer dazugekommen sind und da großer Zulauf war. Er wird auch bekommt ein Genfer Bürgerrecht und am 27. Mai 1564 stirbt er im Alter von 45 Jahren. Dieses Zitat ist überliefert von ihm, und zwar: Meine Fehler haben mir stets missfallen, und ich bitte euch, mir das Schlechte zu verzeihen. Wenn es aber Gutes gegeben hat, so richtet euch danach und befolgt es. Calvin war sehr bescheiden und er wollte auch ohne Grabstein beigesetzt sein, und man hat es später nachgetragen und hat da einen Grabstein noch dazu getan. Da ist eine Karte und man sieht die Ausbreitung von eben, das sind diese orangenen Punkte, von dem von der reformatorischen Bewegung, die von Calvin ausgegangen ist. Und man sieht, das ist gar nicht so wenig, gell? Das ist gar nicht so wenig. Und ich möchte einfach noch ein paar Bedeutungen zusammenfassen. Also, der Calvin, er baute die reformierte Kirche in Genf auf. Er nahm dadurch weltweiten Einfluss auf den Protestantismus. Er führte eine neue Gemeindeleitungsstruktur eben mit diesen vier Ämtern ein. Er entwickelte Exegese, das heißt Bibelauslegung, und hat es systematisch gemacht. Er schrieb ein großes dogmatisches Werk seiner Zeit, wirklich und bis heute noch gern gelesen und genommen. Er belebte die klassische Trinitätslehre. Durch seinen Briefwechsel half Calvin bei dem Aufbau der reformierten Gemeinden bis nach Polen und Ungarn. Unter Calvin wurde Genf zum Missionshaus für ganz Europa. Von überall her rief Calvin die Leute zusammen und sagte: Schickt uns Holz, damit wir Pfeile aus denen machen können, schnitzen können. In Genf wurden englische, schottische, niederländische, polnische und ungarische Pfarrer ausgebildet, die dann von Calvins Geist beseelt das Werk der Reformation weiter in ihrer Heimat tragen konnten. Calvin, er wurde von der reformierten Bewegung nicht so verehrt und als Heiliger hingestellt, wie es in anderen Strömungen üblich war. Der Fokus auf die Ehre Gottes, Soli Dei Gloria, und seine eigene Bescheidenheit führte dazu, dass Calvins Fehler nicht vertuscht wurden, sondern von den Gegnern auch wirklich angesprochen und auch aufgebauscht und ausgeschlachtet. In der säkularen Literatur steht der Calvin gar nicht so positiv oft da. Aber das kommt eben, weil auch die Forschung, die auch jetzt weitergemacht wird, hat vieles herausgefunden, was ihm einfach fälschlicherweise zu Lasten gelegt wurde. Und ich möchte nochmal jetzt zwei, drei Sätze sagen, einfach eben zu dieser Ehre Gottes. Das war das Thema in seinem Leben, auch wenn er nicht groß diese Vokabeln in den Mund gelebt, aber die Ehre Gottes, darum ging es ihm. Anbetung, Ehr und Herrlichkeit bin ich bereit, dir Gott zu geben. Das war in sein innerliches Erleben. Man könnte sagen, und alles, was er tat mit Worten, Werken und Gedanken, das tat er im Namen von Jesus Christus. Er hat sich eben diesem Namen verschrieben und ihm gewidmet. Und manches vielleicht mit guter Absicht, aber es hat nicht so sich positiv entwickelt, weil er eben auch nur ein Mensch war. Aber ihm ging es in erster Linie eben um diese Ehre. Und wir haben gelesen in Römer 16, Vers 36, denn von ihm, von Gott und durch ihn, durch Gott und zu ihm und zu Gott sind alle Dinge, ihm sei Ehre und Ewigkeit. Und diese Ehre, das heißt, dieses Wort im Hebräischen heißt Kavod. Und das ist bedeutet Gewicht. Diese Ehre Gottes, die hat ein Gewicht. Ich habe kein Gewicht. Oder ich habe ganz kleines Gewicht. Wir Menschen haben ganz kleines Gewicht. Aber Gott Er hat das Einzige, er ist in sich, aus sich und in sich beständig. Er braucht keine Ursache, er braucht niemand, er ist da. Und aus ihm erfolgen Dinge. Da ist Kavod, da ist Ehre, da ist Gewalt, da ist Kraft, da ist Gewicht. Und um dieses Gewicht, um diese Ehre ging es ihm und deshalb wollte er mit seinem ganzen Leben diesem Herrn dienen. Ganzes Leben umfasst Privates, Politisches, also wirklich Soziales, Berufliches. Deshalb trennt er nicht. Deshalb war ihm die Kirchenzucht auch wichtig. Deshalb wollte er wirklich alle motivieren, damit sie alles geben. Er hat gesagt, Gott will uns ganz haben, komplett. Und dass wir, dass Menschen alles auch von Gott erwarten. Liebende Menschen geben sich einander hin, komplett. Und das ist die höchste Liebe, die höchste Wertschätzung, die man dem anderen ausdrücken kann. Wenn wir uns an Gott hingeben, ist es die höchste Ehre, der höchste Lobpreis, den wir Gott geben können. Und deshalb möchte ich schließen eben mit dem Vers, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.